Louise Brown. Was bleibt, wenn wir sterben? Erfahrungen einer Trauerrednerin. Ein Diogenes Hörbuch, gelesen von der Autorin. Für Ronhild. Einleitung. Kleine Apfelbäume. Oder der Tod ist eine individuelle Angelegenheit. In der Kapelle stehen Apfelbäume. Kleine Bäume, jeweils drei links und drei rechts vom Altar. Der Duft ihrer Früchte mischt sich mit dem süßlich staubigen Geruch der Friedhofskapelle. Die Apfelbäume rahmen zwei Särge ein und in den Särgen liegen Eheleute, Karlin und Hermann, die kurz hintereinander gestorben sind. Zwei Särge sind ungewöhnlich für eine Trauerfeier, aber ich finde den Anblick nicht befremdlich. Eher finde ich es tröstlich, dass ein Paar, das über 60 Jahre zusammen war, auch gemeinsam verabschiedet wird. Die Särge sind mit Rosen, Sonnenblumen und Äpfeln geschmückt. Sonnenstrahlen fallen durch das Buntglasfenster über dem Altar und tauchen alles in warmes Licht. Ich stelle mich ans Pult und schaue auf die leeren Bänke. In wenigen Minuten werden sie sich mit den Angehörigen und Freunden der Verstorbenen füllen. Mein Herz schlägt schneller bei dem Gedanken, dass ich als Trauerrednerin die Abschiedsrede für das Ehepaar halten darf. Ich werde am Pult des Pastors stehen und durch die gesamte Abschiedsfeier leiten. In meiner Rede werde ich vom Leben und Sterben dieser Menschen erzählen und wie immer hoffe ich, dass ich den Angehörigen etwas von ihrem Schmerz zu nehmen vermag, dass ich ihnen Halt geben kann auf ihrem Weg in ihr Leben ohne die Verstorbenen. Wie das geht? Es gibt keine Formel für das Gelingen einer Trauerrede und sicher gibt es sie auch nicht, die perfekte Trauerrede. Aber wenn eine Tochter sagt, sie hatte das Gefühl, dass ihr Vater bei der Abschiedsfeier dabei gewesen sei und sie habe dies als tröstlich empfunden, oder wenn mich ein Trauergast hinterher fragt, ob ich den Verstorbenen gekannt hätte, dann weiß ich, dass ich mit meinen Worten zumindest einige der Zuhörenden erreicht habe. Oder einige Gäste sich und ihren Verstorbenen in ihnen wiedergefunden haben. Und dass diese Worte in einer Zeit, in der den Trauernden so vieles fremd erscheint, zumindest für die Dauer der Abschiedsfeier, eine Vertrautheit ermöglicht haben. Allein mit Daten und Fakten gelingt eine Rede nicht, glaube ich. Nur welche Bilder und Lebensmomente sollte man zu den Fakten hinzuholen? Und welche sind die richtigen, die wichtigen Erinnerungen? Und welche schenken einem das Gefühl, dass ein verstorbener Mensch einem wieder nahe ist? In diesem zeitweise schmerzhaften, aber schönen Beruf denke ich immer häufiger über diese Frage nach. Welche Erinnerungen sollen von uns bewahrt werden? Und woran wollen wir uns erinnern? Was bleibt von uns, wenn wir sterben? Was bleibt? Einige Monate nach der Trauerfeier stehe ich am Marktstand und kaufe Äpfel. Und als ich dabei einen in der Hand halte, muss ich an die Trauerfeier von Karlin und Hermann denken. Ich rieche die Äpfel, die an den Bäumchen hingen, sehe das weiche Licht auf den Särgen und dann sehe ich ein anderes Bild. Ein Haus am Rande einer norddeutschen Kleinstadt und vor den Fenstern stehen Obstbäume in sauberen Reihen. Ich sehe ein Wohnzimmer und einen Teppich, der zurückgerollt wurde und einige Paare im mittleren Alter, die auf den nackten Holzdielen zu einem Schlager einen Foxtrott tanzen. In diesem Wohnzimmer saß ich zum Trauergespräch und vor jeder Rede treffe ich mich mit den Angehörigen, um Informationen und Gedanken über die Verstorbenen zu sammeln. Im Falle von Karlin und Hermann führte ich das Gespräch mit ihren erwachsenen Kindern. Am Esstisch der Eltern schrieb ich Geburts-, Hochzeits- und Sterbedaten auf. Ich notierte Hof der Familie, Spargel und Schweine, und wie sie aus dem Hof eine Baumschule gemacht haben, wie diese von Mutter und Vater zur Lebensaufgabe wurde und dass der Vater mehlige und die Mutter knackige Äpfel bevorzugte, wie sie zwei Wochen vor ihrem Tod in einem Heim benachbarte Zimmer bezogen, doch bereits eine Woche später wieder zusammengelegt wurden. 63 Jahre hatten sie ein Schlafzimmer geteilt und innerhalb von wenigen Tagen waren sie nacheinander gestorben. Während in der Kapelle das Licht der Sonne auf die Särge fiel, erzählte ich Karlins und Hermanns Geschichte, wie sie für ihre Arbeit gelebt haben, Fleiß und Pflichtbewusstsein ihr Leben, wie die Jahreszeiten das Gedeihen der Bäume bestimmt haben und wie sie jahrzehntelang dem gleichen Tagesablauf folgten, mit der Sonne aufstehen, um Punkt 12 Uhr Mittagessen für die Mitarbeiter auftischen und um 19 Uhr Brote vor dem Fernseher essen. Und ich erzählte, wie sie am Freitagabend alle Pflichten fallen ließen und zu dem einen oder anderen Grog mit Freunden in ihrem Wohnzimmer zu James Last getanzt haben, bis, zumindest in meiner Vorstellung, die Sterne über den Feldern funkelten. Bis heute denke ich an dieses Bild, wenn ich auf dem Markt einen Apfel in meiner Hand halte, und bis heute wird mir dabei warm ums Herz. Es handelt sich um einen meiner ersten Trauerfälle, und vielleicht war ich deshalb für seine Botschaft besonders empfänglich. Er hat mir gezeigt, dass wir meist mehr sind, als wir zu sein scheinen, und wir alle überraschende und widersprüchliche Seiten haben, dass diese Besonderheiten manchmal erst mit dem Tod zum Vorschein kommen und dass der Tod uns dazu bringen kann, in der Hektik unseres Alltags innezuhalten und genauer hinzuschauen. Und wir erst dann die Einmaligkeit einer Person entdecken, die sich weniger in den großen Taten als in den kleinen Details zeigt. Details, die sich oft im Alltäglichen verbergen. Und das war eine der ersten Erkenntnisse, zu der mich meine Arbeit als Trauerrednerin gebracht hat. Wie einzigartig und wertvoll wir alle in unserer Alltäglichkeit sind. Oft sagen die Angehörigen zu Beginn eines Gespräches, ich weiß gar nicht, was ich über meine Mutter erzählen soll. Und zunächst sprechen wir dann über ihren Tod und dann über ihr Leben. Wenn die Tochter oder der Sohn dann erzählt, mal knapp, mal ausführlich, mal hastig und viel, mal langsam und lückenhaft, weil sie oder er nicht weiß, wann die Mutter die Lehre angefangen oder den Vater kennengelernt hat, wenn der Erzählfaden sich langsam zu spinnen beginnt und beim Erzählen die Welt draußen verschwindet, wenn eine Familie beim Erzählen durcheinander spricht, lacht und weint, dann erlebe ich das als einen intensiven Moment. Und ich sehe, wie sich die Gesichter der Hinterbliebenen beleben, wie etwas in ihren Augen zu leuchten beginnt. Und oft spüre ich ihre Erleichterung, wenn sie die Geschichten ihrer Verstorbenen erzählt haben. Eine Erleichterung, die davon kommt, dass sie diese mit all ihren Details erzählen durften, aber auch, weil die Geschichte ihrer Verstorbenen auch ihre eigene ist. Es soll wissenschaftliche Studien geben, die nachweisen, dass beim Erinnern die Körpertemperatur ansteigt. Ich bin keine Wissenschaftlerin, alles, was ich hier berichte, beruht auf meinen persönlichen Erfahrungen. Mir gefällt aber der Gedanke, dass das Innehalten und Erzählen von Vergangenem uns von innen wärmen, unsere Herzen höher schlagen und uns wieder spüren lässt, was durch einen Todesfall zuerst einmal vom Schmerz begraben wird. Wenn eine Tochter erzählt, wie ihre Mutter mit 6 Jahren über das vereiste Haff fliehen musste oder wie das Haus der Familie von einer Überflutung zerstört wurde und ihre Mutter sich klaglos neben den Aufräumarbeiten um die Kinder und den Laden gekümmert hat, wie sie sich, als die Ehe der Tochter zerbrach, um die Enkel gekümmert und später trotz ihrer Krebserkrankung im Laden der Kinder gestanden hat, wenn eine Tochter all das erzählt, was in der Familie zwar bekannt ist, aber so erstmals in seine Gesamtheit angesprochen wird und ihr damit dessen Bedeutung bewusst macht, dann erlebe ich schon mal, dass sich die Tochter am Ende eines Gesprächs zurücklehnt, erstaunt auf die vollgeschriebenen Seiten meines Notizblocks blickt und sagt, ich hätte nie gedacht, dass es so viel über meine Mutter zu sagen gibt. Oder, meine Mutter hat ganz schön viel im Leben geschafft.